Dankeschön, Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir heute auch wiederum hier sein können. Ich meinerseits möchte alle herzlich willkommen heißen und wünsche allen gottesreichen Segen in diesem angebrochenen Jahr. Wir nennen es ja das Neujahr, oder es wird genannt das Neujahr oder das neue Jahr. Der Herr möge uns allen Gnade schenken und Kraft schenken, dass wir in seinem Willen erfunden werden. Das ist unser aller Wunsch und Verlangen. Wir haben alle mitgesungen, gläubig, trau ich. Wie steht es? Glauben wir, trauen wir oder stehen wir abseits? Ich glaube, wir alle trauen dem, der das Wort gesprochen hat, und das ist Wahrheit. Lob und Dank sei ihm. Bevor wir gemeinsam beten vor dem Herrn hintreten werden, möchte ich uns ein paar Worte lesen, die uns, ich sag's mal so, begleiten möchten. Auch in diesem angebrochenen Jahr, es sind ja die ersten Tage und heute haben wir ja auch die erste Versammlung in diesem Jahr. Möge Gott uns zusammenschmiegen, zusammenschmelzen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, dass wir eine Einheit in ihm bilden. Amen. Der Prophet Jesaja spricht ja im 57. Kapitel, wir kennen das Wort wohl, und dennoch ist es immer wieder etwas Neues für uns zu wissen. Jesaja 57, Vers 14 und 15. Hier spricht der Herr zu seinem Volk, damals, aber heute sind wir hier, und als sein Volk, das er sich erkoren und auserwählt hat, spricht dieses Wort zu uns, sagt: Und er wird gebieten, schafft Bahn. Bereitet einen Weg, räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Weg. Das möge der Herr uns alle schenken, dass jeder Anstoß, alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Und wir wissen, ihr sagt, er schafft Bahn. Wir sagen, Herr, schaff du uns die Bahn, auf dass wir diesen Weg gehen können. Möge es in uns allen tief ins Herz sinken. Und dann sagt er hier Folgendes: Denn so hat der Hohe, der Erhabene gesprochen, der da ewiglich thront und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind. Ich wiederhole: Und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um neu zu beleben den Geist der Gebeugten und zu erquicken das Herz der Zerschlagenen. Das ist unser aller Wunsch und Verlangen. Wir alle schauen ja aus nach dem, was Gott verheißen hat. Und das wird er erfüllen. Und so schenke er uns Gnade, dass wir diesen gebahnten Weg gehen möchten, ihm folgen und ihm dafür preisen und ehren. Möge dieses Wort uns begleiten, von heute bis zu Ende dieses Jahres, und sollte es noch weitergehen, möge es uns begleiten, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und wir wollen jetzt aufstehen und gemeinsam dem Herrn danken und ihn preisen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Gnade und Treue. Wir rühmen deinen hochheiligen Namen für alles das, was du an uns getan und tust. Herr, wir danken dir, dass du noch auf dem Thron der Gnade bist und wir so zahlreich vor dir erscheinen dürfen. O Herr, ich danke dir. O Gott, hilf uns. Hilf jedem Einzelnen, o Herr. Beantworte du alle Fragen. Herr Jesus, Stille du alle Nöten, o Gott. Räume alles aus dem Weg, jedes Hindernis, o Herr, das im Wege steht, o dir zu dienen und dich zu preisen, o Gott. Bestätige du dein Wort, o Herr, wie nie zuvor, o Gott, auch in diesen unseren Tagen, den Herr im Himmel. Wir bitten dich und wissen, du hast es verheißen, dass das Ende wird dem Anfang gleich sein, o Herr. Ich danke dir, dass wir es glauben können und glauben dürfen. O Herr, wir danken dir, dass wir zu dir kommen und bitten dich, Herr, segne uns, segne alle, die mithören, o Gott. Segne alle, die mitsehen oder mitsehen werden, o Herr. Du weißt es. Alle sind danach oder schauen danach aus und möchten, dass du mit deinen Segen überall gegenwärtig bist, Herr Jesus. Segne in Ost und West, in Süd und Nord, Herr, auf allen Kontinenten, in allen Sprachen und Nationen und Farben, o Gott, denn du bist unser Gott. Du bist Gott derer, die zu dir aufschauen. Du bist Herr, der Schöpfer alles Fleisches. Wir danken dir dafür und bitten dich, sei du jetzt in unserer Mitte, rede du zu uns. Öffne unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren, o Herr, auch unser Mund, der dich preist und ehrt. Amen.
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 Amen. Ihr mögt euch setzen, wir werden noch zwei, drei Chorus singen und dann fortsetzen. Wir haben vielleicht Chorus 3, den ich vorschlagen möchte. Chorus 3, oh, ich möchte schauen den, der für mich starb. Gestern heute. Dann noch Nummer 5, wir geben die Ehre nur Jesus. Ich möchte alle herzlich grüßen, willkommen heißen und alle, die jetzt online angeschlossen sind, ebenfalls grüßen und allen weltweit Gottes Segen wünschen. Wir haben Grüße aus Russland, Grüße direkt aus Moskau, aus der Ukraine, von Donetsk und aus Moldawien, Grüße aus Atlanta, USA, Grüße aus Montreal in Kanada, Grüße aus Edmonton, Grüße aus British Columbia, Grüße von Bruder Wahlström, Grüße von Bruder Graf, Grüße von den Brüdern aus Libreville, in Gabon, Grüße aus Luanda, Angola, Grüße aus Johannesburg, Grüße aus Kapstadt, Grüße aus Nairobi, Grüße aus dem Kongo, besonders von Dr. Mbie, Grüße aus Brazzaville, Grüße aus Brüssel, aus Paris und und dann zweimal Grüße aus Chile. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Es war einfach gewaltig, dass wir mit so vielen Brüdern und Schwestern verbunden sind. Wir haben noch in den letzten Tagen des Jahres über 100 E-Mails ausgetauscht mit all denen, die mit uns und mit dem Herrn verbunden sind. Bruder Kupfer hat aus dem Pfingstjubellied Nummer 81 gelesen. Wir werden es nicht singen. Ich möchte die erste und die letzte Strophe lesen. Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Jesu Name soll allein denen zum Paniere dienen, die in seinem Bunde stehen und auf seinen Wegen gehen. Die letzte Strophe, alle Sorgen, alles Leid soll sein Name uns versüßen. So wird alle Bitterkeit uns ein Segen werden müssen. Jesu Name sei Sonn und Schild, welcher allen Kummer steht. Danke, Bruder Kupfer. Und wir sind einfach froh, ja Gott sehr, sehr dankbar. Ich möchte zum Jahresende nur einen Vers lesen und dann zum Jahresanfang. Zum Jahresende Psalm 65, Vers 12, Psalm 65, Vers 12. Du hast das Jahr gekrönt mit deiner Güte und deine Spuren triefen von Fett. Wir können es in der Tat sagen, dass Gott das vergangene Jahr mächtig gesegnet hat. Die Krönung war jetzt in Südamerika, besonders in Brasilien, als über 2000 Menschen versammelt waren und mir die Gelegenheit gegeben wurde, dreimal zu sprechen, und 320 Prediger waren versammelt. War die Jahresabschlussversammlung in Brasilien, und Gott hat in der Tat gesegnet und Gnade geschenkt über Bitten und über Verstehen. Einzelheiten werden wir hier nicht berichten, einfach in der Zusammenfassung sagen, Gott hat das Jahr mit seiner Gnade gekrönt. Ein besonderes Geschenk, das ich aus der Hand des Herrn nehme, geschah in Indonesien. In Indonesien, dem größten islamischen Land der Welt, war die Bibel mit dem Namen Allah gedruckt worden. 6356 Mal stand in der Bibel, nicht im Koran, in der Bibel, das Wort Allah. Und das Wort Allah gehört in den Koran, aber nicht in die Bibel. Und dann ging es mir wirklich gegen den Strich bei jeder Übersetzung, wenn ich Gott sagte, hatte Übersetzer aller übersetzt, bis mir dann doch irgendwie unwohl zumute wurde, die einfach gesagt habe, bitte nicht, sondern übersetzt Elohim und nicht Allah. Und siehe da, wir haben einen sehr guten Bruder, Dr. Litohe, ein Mann, mit dem ich mein Anliegen teilen konnte, der schon beteiligt war an der Gideon-Übersetzung. Und ich habe ihm einfach gesagt, hör mal, sorge du mit Gottes Hilfe dafür, dass eine neue Bibel in Jakarta gedruckt wird. Das hier ist die alte mit Allah und das hier ist die neue mit Elohim. Und Yahweh sogar immer groß geschrieben. Immer groß geschrieben in der ganzen Bibel. Einmal Allah und die können Sie jetzt alle beiseite legen und dann Elohim, Yahweh in dieser schönen Bibel. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass es so möglich geworden ist. Nun, heute will ich eine Predigt übersetzen, nur etwa 37 Minuten. Doch ehe wir das tun, lasst mich 2, 3 Bibelstellen lesen, die das Heiljahr betreffen. Die erste aus dem 3. Mose 25. Und mein Gebet steigt zum Throne Gottes empor, dass dieses Jahr ein Heiljahr, ein Jahr der Befreiung, ein Jahr, wo wir alle zu unserem Recht kommen, wo in den Familien, wo einfach der Segen Gottes offenbar wird. Aus 3. Mose 25, Vers 10. 3. Mose 25, Vers 10. So dass das 50. Jahr heilig ist und sollt im Lande Freiheit für alle Bewohner ausrufen, ein Heiljahr soll es für euch sein, in dem ein jeder von euch wieder zu seinem Besitz kommen und ein jeder zu seiner Familie zurückkehren soll. Nicht nur in den Besitz, auch die Familien sollen von Gott neu geordnet werden. Alles soll in den rechten Stand versetzt werden durch Gottes Gnade. Dann im Lukas-Evangelium, dem 4. Kapitel, die ganz bekannte Stelle unseres Herrn, als er aus dem Propheten Jesaja las, Lukas, 4. Kapitel von Vers 17, da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja, und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist Gottes des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkündigen, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Dieses Gnadenjahr war das Heiljahr. Das Heiljahr, und mit der Verkündigung des Evangeliums wird dieses Gnadenjahr, die Botschaft der Gnade und des Heils verkündigt, wohl allen, die sie annehmen. Was das Zeitgeschehen betrifft, besonders Israel und auch den Gazastreifen, da werden wir an diesem Wochenende nicht näher darauf eingehen, weil wir in der Tat doch Wichtigeres zu betrachten haben. Aber wenn wir schon jetzt damit in den Nachrichten vertraut gemacht werden, es geht tatsächlich nur um einen Streifen, der 43 Kilometer lang ist und an schmalster Stelle 14 Kilometer breit ist. Und das war der Streifen, der unter Josua vom Volke Israel nicht eingenommen wurde und ist Simson und vielen anderen zum Verhängnis geworden. Dazu könnt ihr nachlesen, Richter, erstes Kapitel, Richter, erstes Kapitel, Vers 18, Richter, Kapitel 1, Vers 18. Doch konnten die Judäer Gaza mit den zugehörigen Gebieten sowie Aschkelon und sein Gebiet und Ekron nebst seinem Gebiet nicht erobern. Und dann kommt die Beschreibung. Und ganz zum Schluss haben wir dann im Propheten Zephania im zweiten Kapitel den Hinweis, was geschehen wird, Zephania. Hier wird uns in Kapitel 2, ich lese nur in aller Kürze, Zephania, Kapitel 2, hier steht in Vers 4 geschrieben, denn Gaza wird öde werden und Aschkelon zur Wüste, Aschdod wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund auf zerstört werden. Dann Vers 7 in Zephania 2, und der Landstrich am Meer soll dem Überrest des Hauses Juda zufallen. Die sollen auf ihm weiden und sich abends in den Häusern von Aschkelon lagern, wenn der Herr, ihr Gott, sich ihrer annehmen und ihr Schicksal wenden wird. Wenn der Herr, ihr Gott, sich ihrer annehmen und ihr Schicksal wenden wird. Im Moment sind die Israelis noch dabei, ihr Schicksal zu wenden, aber der Augenblick kommt, wo der Herr sich seines Volkes aufgrund der Verheißungen, die er gegeben hat, annehmen und dann ihr Schicksal wenden wird. Die letzte Stelle dazu aus Sacharja, dem 9. Kapitel. Hier haben wir noch einmal Sacharja, 9. Kapitel, ebenfalls Vers 5 und 6. Aschkelon wird es sehen und schaudern, auch Gaza, und wird in Angst erzittern, ebenso Ekron, weil es sich in seiner Hoffnung enttäuscht oder getäuscht sieht. Aus Gaza wird der König verschwinden und Aschkelon wird nicht mehr bewohnt sein. Das nur zu diesem Abschnitt, der ja nun schon eingeleitet wurde. Und das hat natürlich mit sich gebracht, dass vom Vatikan die Meldung gegeben wurde, dass nur einer auf Erden für Friede und Sicherheit sorgen kann. Und dass darauf bestanden wird, dass der Besuch in Jerusalem stattfindet, als ich die beiden Worte Friede und Sicherheit in der Bekanntgabe las, noch schön unterstrichen, nur einer auf Erden, der für Frieden und Sicherheit sorgen kann. Und wir denken sofort an 1. Thessalonicher, 5. Kapitel. Wenn man sagen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit, dann kommt das Verderben plötzlich über die Menschheit, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Brüder und Schwestern, wir sind tatsächlich Gott dankbar für sein teures und heiliges Wort. Und wenn wir Matthäus 24 deutlich langsam lesen, dann finden wir in Vers 25 die Bemerkung, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Habe euch alles im Voraus gesagt. Nichts kann euch überraschen. Bitte achtet nur auf die Erfüllung der biblischen Prophetie. Und auch dazu müssen wir einfach sagen, hat Gott uns über die Maßen Gnade geschenkt. Dass wir das Zeitgeschehen so sehen dürfen und überhaupt mühelos einordnen können, ist einfach große Gnade. Und jetzt möchte ich, dass wir eine kurze Predigt, wie ich schon sagte, etwa 37 Minuten. Den Heilungsgottesdienst werde ich nicht übersetzen. Wir kennen ja den Dienst Bruder Brenhems, wie Gott ihm tatsächlich jedes Mal für die Person, für die er betete, offenbarte, wer die Person ist, woher sie kommt und was die Umstände oder die Krankheit ist. Aber der Text, der hat mich überwältigt und ich meine, wir wollen voller Zuversicht in das neue Jahr hineingehen. Wir wissen doch, dass Gott die Verantwortung für alles übernommen hat. Und so wie er sich Israels annehmen und das Geschick wenden wird, so wird er sich seiner Gemeinde annehmen und wird unser Geschick wenden. Fühlt euch einfach wohl und wir heißen auch alle die willkommen, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind, aus Abidjan, aus den verschiedenen Ländern Afrikas, aus ganz Europa, ja, aus der halben Welt. Gott, der Herr, segne uns alle und sei mit uns allen. Das Thema wird Bruder Brenhem bekannt geben. Es lautet: Gott ist sein eigener Ausleger. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, ein Wort von dir wird mehr bedeuten, als alle Menschen je sagen könnten. Denn Gottes Volk wartet auf dich. Und wir danken dir, denn es sind solche hier, die in großer Erwartung sind. Sie sind in Erwartung, dass etwas geschehen wird und sie dürsten danach. Aus der Tiefe rufen sie der Tiefe zu. Und deshalb sind wir heute Abend hier und es ist auf dem Herz der Prediger, dass wir zusammengerufen werden und dich darum bitten, uns zu segnen. Und wir glauben, dass du die Kranken heilst, die Verlorenen rettest und dein Wort bestätigst. Und Vater, wir bitten, dass du es uns schenkst. Wir warten auf dich. Möge heute Abend eine solche Ausgießung des Heiligen Geistes sein, dass alle ihre Augen geöffnet bekommen und du segnen kannst. Wir haben einen Schrei, ein Verlangen in unserem Herzen. Sende eine Erweckung. Mögen alle neu erfasst werden. Und dass Gott, du, o Gott, Barmherzigkeit übst, dass die Lahmen gehen, die Kranken geheilt werden, ja sogar Tote auferstehen. Komme, Herr Jesus, erfülle deine Verheißung, rede mit uns. Wir glauben, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Deine Verheißungen können nicht versagen. Wir verstehen es, o Herr, möge es der Heilige Geist bewirken, unser Verständnis öffnen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass sein verheißenes Wort uns kund werden kann. Wir bitten das alles im Namen Jesu Christi. Nun, heute werden wir einen Text lesen aus 2. Petrus, 2. Petrus, beginnend mit dem 16. Vers. Denn wir sind nicht klug ersonnen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigt haben, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott, dem Vater, hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hoch erhabenen Herrlichkeit, als jener Zuruf kam: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Und wir haben das feste prophetische Wort, das wir besitzen, und darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Darum, dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt, denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen von Gott ausgeredet. Möge Gott seinen Segen zum Lesen seines Wortes geben. Mein Thema lautet: Gott ist sein eigener Ausleger. Wir leben in einem Tage der Verwirrung. Menschen wissen nicht, was sie tun sollen. Alles scheint in einer Verfassung zu sein. Und es sieht aus, als sind so viele verschiedene Wege und keiner weiß, wie es weitergeht. Gott kann die Menschen nicht gerecht richten, es sei denn, dass ein Maßstab, ein Standard besteht und die Bibel sagt, dass durch Jesus Christus alle gerichtet werden und er ist das Wort. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Seht, zuerst war Gott für sich allein in Ewigkeit und wir nennen ihn den Ewigen. Und das Wort Gott bedeutet Gegenstand der Anbetung. Er war der Ewige mit allem, was in ihm war. Er der Quell, der Urquell alles dessen, was sein würde. Noch war kein Stern, nichts war, nur Gott. Er, der Geist ist, er war von Ewigkeit und bleibt bis in Ewigkeit. Aber in ihm waren Eigenschaften und diese Eigenschaften mussten zum Ausdruck kommen. Es war in ihm, Vater zu sein, Sohn zu sein, Retter zu sein, Heiler zu sein. Alles war in ihm. Und diese Dinge haben sich dann entfaltet. Es waren seine Eigenschaften, die offenbar geworden sind. Seht, zuerst ist ein Gedanke und dann kommt das Wort. Und Gott sprach, es werde und es geschah. Er gebot und es war da. Seht, seine Gedanken waren in ihm und dann führte er sie aus. Er war die Selbstoffenbarung dessen, was er sich vorgenommen hat. Auch ihr wart in Gott von Anfang an. Seht, es ist alles mit Gott verbunden. Er selbst offenbart sich. Und Gott ist in allem und nicht in einer Deutung. Nein, wie ich vor kurzem hörte, ein Mann sagte zu mir, Bruder Brenham, du hast eine falsche Deutung. Ich sagte, wie bitte? Was ist mit den Methodisten? Was ist mit Baptisten? Was ist mit den Pfingstern? Jeder sagt von jedem, die sind verkehrt, aber müssen wir nicht einfach sagen, Gott ist sein eigener Ausleger. Wer ist der Mensch, der sich einbilden würde, Gott zu deuten und auszulegen, was er sagte? So wie Petrus hier sagte, wir waren dabei, wir haben es gehört. Als Gott sagte, es werde Licht, dann ward es Licht. Es bedurfte keine Auslegung, das Licht war da. Und ja, als er sagte, es werde Licht, war das Licht da. Das war die Auslegung. Gott sagte es und es geschah. Seht, es wurde offenbar. Und das war doch die Auslegung. Warum können Menschen das nicht sehen? Dass Gott eine Verheißung gibt und dann erfüllt er sie. Seht, und für jede Generation hat er Verheißungen gegeben und die erfüllt er. Seht, die Kirchenwelt hat alles vermischt, aber Gott sendet immer wieder seine Propheten und das Wort kommt zum Propheten und das Wort wird geoffenbart. Es ist Gottes Offenbarung und das Wort sagt uns, ob es richtig oder nicht richtig ist. Seht, zuerst macht Gott eine Verheißung und dann lässt er sie geschehen. Wer will dann deuten? Wer will sagen, das ist verkehrt? Gott braucht keinen, der sein Wort deutet. Er selber erfüllt, was er verheißen hat. Er wacht über seinem eigenen Wort. Und die Verheißungen für jedes Zeitalter und immer, sogar durch die sieben Gemeindezeitalter, hat Gott Verheißungen gegeben und alles ist genauso erfüllt worden, wie er es gesagt hat. Seht, denn wie Gott im Propheten Jesaja sagte, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden. Es geschah. Bedurfte das eine Auslegung? Nein, Gott hat es gesagt, eine Jungfrau wird schwanger werden und es geschah. Wer will deuten? Nein, Gott sagte es und es geschah so. Aber die Gemeinde war blind, hat es nicht gesehen. Sie hatten ihre eigenen Ideen. Es war anders, als sie es erwartet haben. Petrus hat hier davon gesprochen, dass Gott die Bestätigung gab, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott legt sein Wort selber aus, indem er geschehen lässt, was er verheißen hat. Und Christus ist das Wort. Christus war schon in Noah. Natürlich Noah glaubte und er verkündigte, es wird regnen. Das brauchte nicht ausgelegt zu werden. Nein, Gott hatte es durch seinen Propheten gesagt und es geschah. Seht, alles, was Gott gesagt hat, geschieht. Es bedarf keiner Auslegung. Nein, Gott hat immer gesagt, wenn jemand unter euch ist, ein Prophet zum Beispiel, wenn er etwas ankündigt und das geschieht, so höret auf ihn. Seht, denn es ist in Übereinstimmung mit seinem Wort. Noah sagte, es wird regnen und es regnete. Das bedurfte keiner Auslegung. Jesaja weissagte, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und es geschah. Bedurfte keiner Auslegung. Noah, alle Propheten. Und dann denken wir jetzt an Josef. Josef war ein gerechter Mann und er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen und dachte, er wird heimlich von dannen gehen. Seht, denn sie war ja mit ihm verlobt. Und wenn wirklich etwas vorgefallen wäre, das wäre bei Verlobten damals so gewesen wie bei Verheirateten, dass die Frau hätte gesteinigt werden müssen, wenn sie mit einem anderen Manne etwas zu tun gehabt hätte. Seht, das war damals so. Josef, ein gerechter Mann, sehr gerecht. Er glaubte Gott und sie schaute ihn an mit ihren treuen Augen und sagte, hör mal, Gabriel, der Erzengel, hat mich besucht, hat zu mir gesprochen. Seht, Josef brauchte nur in die Schrift zu schauen und zu finden, wo Gott es gesagt hat, um jetzt festzustellen, dass Gott sein eigenes Wort erfüllt. Seht, dasselbe müssen wir in dieser Zeit tun, in das Wort hineinschauen. Es ist aber zu ungewöhnlich, was Gott tut. Wo immer Gott etwas tut, ist es außergewöhnlich. Seht, und sie haben alle Dinge so, wie sie meinen, aber Gott kommt immer auf ungewöhnliche Art und Weise. Seht, und dann sprach Gott zu ihm im Traume und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, das von ihr zu erwartende Kind ist vom Heiligen Geist. Seht ihr, und Gott hat mit Josef gesprochen. Der Traum ist das Zweite, die Offenbarung oder Weissagen das Erste. Aber Gott hat immer mit Menschen durch Träume gesprochen. Und dieser Traum brauchte keine Auslegung, war ganz klar. Dem Josef wurde gesagt, worum es ging, und er hatte die Antwort. Seht, denn der letzte Prophet war ja schon vor 400 Jahren. Seht, keine Deutung mehr nötig. Nein, die Antwort auch durch den Traum, so wie das Wort es angekündigt hatte. Gott ist sein eigener Ausleger. Und alle, die ernst sind in ihrem Herzen, werden es aufnehmen, sie werden es glauben, sie werden es sehen. Gott hat eine Möglichkeit, euch hineinzuführen, es euch zu offenbaren und zu zeigen. Gott hat doch durch Jesaja gesagt, dass sie gute Hoffnung sein würde. Und kein Mensch hat das Recht, eine private Auslegung zu geben, so wie Gott es gesagt hat, so geschieht es. Er war das geoffenbarte Wort, Fleisch geworden. Seht, Jesus sagte, als er auf Erden war, als sie seinen Dienst nicht verstanden, er sagte, forsche doch in der Schrift. Ich hoffe, dass ich nicht zu laut bin. Bitte, hört, Jesus sagte, forschet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeuget. Seht, Gott hat das Wort gegeben, aber dann ist das Wort geoffenbart und bestätigt worden und Gott, Emmanuel, war da. Denn sein Name war wunderbar, Ratkraft, ewig Vater, Friedefürst, Emmanuel, Gott mit uns. Gott sprach durch David, durch Mose, durch all die Propheten. Aber jetzt war Gott persönlich gekommen. Seht, und dieser Sohn, der geboren wurde, ist Gott mit uns. Seht, und dafür haben sie ihn gekreuzigt, weil sie sagten, du bist doch nur ein Mensch und machst dich zu Gott. Er war der Gott über den Sabbat. Er war Gott und bleibt es. Seht, er war Prophet, aber mehr als ein Prophet. Mensch, aber mehr als ein Mensch. Seht, es war die Erfüllung des Wortes. Und er konnte sagen, wer von euch kann mich von einer Sünde überführen? Die Schrift legt Zeugnis von mir ab. Bitte prüft, ob die Schrift hier Erfüllung findet. Wie ich vor einigen Wochen gepredigt habe, die meisten leben in der Vergangenheit. Aber was nützt uns die Vergangenheit? Was nützt uns zu wissen, was im Lutherzeitalter geschah? Und es war doch fein, es war wunderbar. Dann Wesley in seiner Zeit, Pfingstler in ihrer Zeit. Wir sind in einem anderen Tage angekommen. Wir gehen weiter, wir gehen vorwärts. Wir können nicht rückwärts schauen. Nein, wir gehen vorwärts. Seht, keine Deutung. Die Dinge in der Vergangenheit waren recht für das, was in der Vergangenheit geschah. Seht, wo stehen wir? Luther war in der Schrift, soweit es ihm gegeben worden ist. Seht, im Sardes Gemeindezeitalter, Wesley, alle waren, soweit es ihnen gegeben wurde, in der Schrift. Und auch die Pfingsterweckung war es. Schaut in die Schrift. Was ist verheißen worden? Noch heute sagt Jesus, forschet in der Schrift. Ich glaube, wir sind nahe vor der Wiederkunft des Sohnes Gottes. Er könnte jederzeit wiederkommen. Und die Schrift zeigt es uns, in welch einer Stunde wir angekommen sind. Wir sehen doch, wie alles Gestalt annimmt im ökumenischen Konzil. Und wie die Kirchen, wie das Mahlzeichen des Tieres offenbar wird, wie das römische Reich neu hervorkommt. Wir sehen, dass doch alles geschieht. Bitte wandelt in dem Licht, solange ihr das Licht habt. Wir begreifen, in welcher Zeit wir angekommen sind. Seht ihr, das einzige Gemeindezeitalter, in dem Christus draußen war, ist Laodicea. Seht, die Bibel sagt in Offenbarung 3, dass er draußen ist, dass er von draußen anklopft. Seht, ist er denn im ökumenischen Rat? Ist er hier oder da zu finden? Nein, er steht draußen vor der Tür. Aber in der Gemeinde ist das Wort. Und das Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch. So steht es geschrieben in Hebräer, dem 4. Kapitel. Jesus hat damals die Gedanken der Menschen unterschieden und hat gesagt, wer die Leute waren. Dem Simeon sagte, du bist Petrus und der Name deines Vaters ist Jonas. Seht, er hätte wissen müssen, dass geschrieben steht, Gott wird euch einen Propheten erwecken. Und hier sagt er, dein Name ist Simon, du bist der, dein Vater ist Jonas. Seht, hunderte Jahre waren vergangen ohne Propheten. Seht, aber er hat es angenommen. Seht, und dann fand Philippus Nathanael unter einem Baum und Jesus sagte, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Seht, und Jesus sagte, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und seine Antwort war, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Seht, Jehova war gegenwärtig. Seht, die anderen sagten, er ist Beelzebub, er ist dies, er ist das, er ist Wahrsager. Und Jesus sagte, wenn ihr das gegen den Menschensohn spricht, wird euch vergeben werden. Aber wenn der Heilige Geist kommt und ihr das Gleiche tut, so wird es euch nie vergeben werden. Das hat er für unsere Zeit so vorausgesagt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Denkt daran, Jesus Christus in Moses, Jesus Christus in David. David ging da auf den Berg als abgelehnter König und weinte über Jerusalem. Und dann ist der Sohn Davids auf den Ölberg gegangen, schaute über Jerusalem und weinte und sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen. Sie, als Josef im Alten Testament im Gefängnis war und Gott hat ihm doch geoffenbart, er hörte nicht auf die Frau Pharaos und wer sie alle waren. Seht, es war Jesus in Josef, Jesus in all den Propheten. Seht, und ihr wisst genau, damals konnte niemand zum Pharao, nur über Josef. Niemand kann zu Gott, es sei denn, er kommt durch Jesus Christus und zu Jesus Christus. Seht, wir haben all die Bilder, die Schatten. Ja, Gott ist in seinem Worte geoffenbart. Seht, sie sagten damals, wenn du der König Israel bist, niemand kann tun, was du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm, aber sie waren so verstrickt in ihrem ökumenischen Konzil. Ja, sie sagten, Rabbi, wir wissen, wer war wir? Wer sind die wir? Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Sie haben es erkannt, aber, sie waren verstrickt. Seht, und Gott hat doch in den letzten 40 Jahren diese Nation erschüttert durch die Taufe des Heiligen Geistes, hat Wunderbares getan. Und trotzdem leben sie in der Vergangenheit. Was ist geschehen? Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, wer immer sie sind, sie leben in der Vergangenheit. Was sagten sie damals? Wir sind Moses Jünger. Und Jesus sagte, wenn ihr Moses erkannt hättet, würdet ihr mich erkennen. Ihr würdet die Zeit erkennen. Und das, was jetzt geschieht, seht, es steht doch geschrieben über diesem Zeitalter. Was zu Luthers Zeit geschah, zu Methodistenzeiten, zu all den Zeiten, liegt hinter uns. Gott ist jetzt derjenige, der sein eigenes Wort auslegt, indem er geschehen lässt, was er verheißen hat. Und er bestätigt es immer wieder. Seht, Jesus sagte im Johannesevangelium 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Hat er es gesagt? Natürlich. Seht, es ist doch Gott, der zu uns spricht durch sein Wort. Seht, und dann steht geschrieben, wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Seht, das braucht doch keine Deutung. Nein, er meinte, was er sagte, wie es damals in den Tagen Lots war, so wird es in den Tagen des Menschensohnes sein. Lasst uns auch zurückgehen und schauen, was in jenen Tagen war. Drei Klassen von Menschen, wahrhaft Gläubige, gemachte Gläubige, Ungläubige. Seht, und wir sehen, die Sodomiter waren die Ungläubigen, Lot, die gemachten Gläubigen, Abraham, der wahre Gläubige. Seht, und mit Abraham hatte Gott einen Bund geschlossen und ihn bestätigt. Und er hat auf die Verheißung gewartet und sah sie erfüllt. Seht, Abraham war gar nicht in Sodom. Nein, er war außerhalb Sodoms. Er ist ein Sinnbild auf die geistliche Gemeinde in dieser Zeit. Und die Denominationsgemeinde ist in Sodom. Seht, und wir wissen ja, Lot litt unter dem, was damals die Menschen getan haben. Er war ein guter Mensch. Nimmt doch heute die Menschen. Wie kleiden sie sich? Was tun sie? Alle sind in den verschiedenen Gemeinden. Sie gehen schwimmen, gehen zu all ihren Partys und so weiter. Aber was würde geschehen, wenn da die Wahrheit gepredigt werden würde? Sünde muss Sünde genannt werden. Seht, Abraham war nicht in Sodom. Er war ein Typ auf die geistliche Gemeinde. Nun, wir sind in der Endzeit. Ehe damals das Feuer fiel, ehe jetzt das Feuer fallen wird. Seht, und die Königreiche zusammenfallen werden und die Himmel in der Hitze des Feuers sich auflösen. So steht's geschrieben. Seht, Abraham außerhalb Sodoms, nicht in Sodom. Nein, er war außerhalb Sodoms. Eigenartig, Lot war in Sodom. Und dann sah Abraham drei Männer, die zu ihm kamen. Er sah sie kommen. Abraham saß ja unter der Terebinte und vielleicht war es Vormittag oder gegen Mittag und etwas war an diesen drei Männern, das bei ihm geläutet hat. Oh, wenn es doch geschehen würde, dass es bei uns läuten würde, dass wir es begreifen würden, dass etwas Außergewöhnliches geschieht. Sie, Abraham, er sagte, Herr, komm. Und hat Wasser geholt, Füße gewaschen und hat dann dafür gesorgt, dass ein Kalb geschlachtet und zubereitet wurde und dass Sarah den Kuchen backte und die Mahlzeit zubereitete. Alles geschah. Seht, und während sie aßen, und dieser Mann schaute immer in Richtung Sodom. Und ihr wisst ja, die anderen beiden gingen nach Sodom. Bitte, verpasst es nicht. Bitte, ich nehme Bezug auf das, was Jesus damals sagte. Wie es damals war. Seht, was geschah? Lot musste herausgebracht werden. Was war es? Und der eine blieb bei Abraham. Seht, die Sodomiter sind mit Blindheit geschlagen worden. Und ich sage es euch, wenn das Evangelium denen gepredigt wird, die es nicht glauben, dann blendet es sie. Aber Abraham, er glaubte. Seht, nehmt die Geschichte. Niemals war eine Zeit, wo ein Mann aufgetreten wäre in der nominellen Gemeinde, in der Kirchenwelt mit einem Namen, der wie Abraham mit H-A-M endete. Und wir haben heute Billy Graham, aber das sind nur 6 Buchstaben. Sehen, er macht eine wunderbare Arbeit, natürlich. Er ist ein Knecht Gottes und er ist unter den Denominationen und er schlägt zu. Vor kurzem wollten sie ihn ja zum Präsidenten machen. Er hat es abgelehnt. Er wusste, dass er es nicht werden kann. Was hätten all die Whisky-Konzerne gemacht und alle anderen, die ihr Geld, ihre Millionen und Milliarden auf diese Weise machen, all die Zigarettengeschäfte und Kompanien. Er hat es abgelehnt. Aber diese beiden gingen hinunter wie unsere modernen Evangelisten. Seht, die beiden gingen nach Sodom. Aber der, der mit Abraham geblieben war, gab ihm ein Zeichen. Vorher war Abraham, kurz geschrieben, Abraham, noch nicht Abraham. Aber dann, von da an, hieß er Abraham. Und Sarah, nicht Sarai, sondern Sarah. Seht, so hat es Gott damals gefügt. Hier haben wir etwas Geistliches. Höret, was geschah? Abraham, 7 Buchstaben, nicht 6. Seht, und dann hat der Herr gesagt, wo ist deine Frau Sarah? Im Zelt hinter dir. Und der Herr sagt, ich werde dich wieder besuchen in einem Jahr und deine Frau wird einen Sohn haben. Es war die Verheißung, die Gott gegeben hatte. Seht, und Sarah lachte in sich hinein. war doch 90 Jahre alt, Abraham 100, und wir hatten doch keine eheliche Gemeinschaft mehr, wie es junge Leute haben. Und sie lachte in sich hinein. Und dann, Gott selbst in Menschengestalt stand da und schaut Abraham an und sagte, warum hat Sarah gelacht? Und Sarah war hinter ihm im Zelt. War das nicht derselbe Dienst, den Jesus damals hatte? Er konnte Petrus sagen, wer er ist und wie sein Vater heißt. Er konnte Nathanael sagen, er konnte der Frau am Brunnen sagen, gib mir zu trinken. Und sie antwortete, wir haben doch keine Gemeinschaft als Samariter mit den Juden. Und die Unterhaltung ging weiter. Und er sagte, hole deinen Mann. Sie sagte, ich habe keinen. Ja, fünf hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber dann die Priester. Und sie haben wieder kritisiert und sagten, das geht da mit dem Teufel zu. Sie mussten immer kritisieren. Aber in dieser Frau lag ein vorherbestimmter Same und sie glaubte, sie nahm es an. Seht, natürlich war sie eine Dirne, aber sie hat Jesus erkannt. Und dann sagte sie, wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns das alles sagen. Wer bist du? Ich bin's, der mit dir redet. Das brauchte doch keine Deutung. Nein, es wurde offenbar. Er war es. Die Schrift wurde durch ihn bestätigt. Gottes verheißenes Wort für die Zeit. Der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten wie mich erwecken, sagte Moses. Und sie lief in die Stadt hinein und sagte, ist das nicht Christus, den ich gefunden habe, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe? Seht, Jesus damals. Und so wie der Herr damals seinen Rücken zum Zelt gewandt, und wie wir es lesen können in Hebräer, dem 4. Kapitel, das Wort Gottes ist schärfer und mächtig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein voneinander scheidet. Er kam, er war das Wort, er ist das Wort. Und er wurde damals offenbar, wie von ihm geschrieben stand. Seht, er war die Fülle des Wortes. Und Jesus sagte, wie es war in jenen Tagen, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Der Geist Gottes würde wieder auf Erden wirksam sein. Der Geist Gottes wirksam durch menschliches Fleisch. Seht, das, was Gott damals in Menschengestalt getan hat, hat er wieder getan, bis der verheißene Sohn gekommen war. Seht, verheißen, das letzte Zeichen, das geschehen sollte, ehe der verheißene Sohn da sein würde. Nun, die Gemeinde geistlich muss es in dieser Zeit erkennen. Die Frage ist, Bruder Brenim, glaubst du, dass es Gott war? Ja, es war Gott, Elohim. Es braucht keine Deutung. Nein, Elohim, der Allmächtige, der Erste, der Letzte, Elohim. Abraham nannte ihn den Allmächtigen und ist in Großbuchstaben geschrieben. Seht, Elohim, geoffenbart in Menschengestalt, Gott mit uns, Elohim, Emmanuel. Seht, und in den letzten Tagen wollte Gott sich genauso offenbaren. Seht, und Jesus sagte, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Und wie es damals war, wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Wie zu Sodom, zu Gomorra war, so sollte es wieder sein. Glaubt ihr das? Dann lasst uns die Häupter beugen. Stehen wir vielleicht dazu auf? Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Verheißung. Wir danken dir für deine Verheißungen insgesamt. Und wir danken dir, dass du damals erfüllt hast, eine Jungfrau wird gute Hoffnung sein, einen Sohn gebären. Es geschah und er wurde in Bethlehem geboren. In Bethlehem in Judäa. Seht, so stand's geschrieben und so geschah es. Von dir wird der hervorgehen, der in Israel der Herr ist. Amen. Und wie er gekreuzigt wurde, wie immer die Schrift erfüllt wurde, verwundet um unsere Übertretungen willen, unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und er ist auferstanden, auferstanden, ehe die Verwesung in seinen Leib kommen konnte. Seht, wir glauben das Wort, denn so stand es geschrieben im Psalm 16. Ich werde nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sehen wird. Seht, wir glauben, dass du heute Abend hier bist, dass du heute segnest, dass du heute derselbe bist. Und wir wollen dir zur Verfügung stehen, Amen, mit Seele, Geist und Leib. Und mögen wir Jesus Christus als den Lebendigen in unserer Mitte heute sehen. Möge solch ein Verlangen in uns sein, wie damals bei den Griechen, als sie Jesus gerne sehen wollten. Herr, du bist derselbe. Du hast es verheißen. Wir hungern. Wir dürsten, um deine Herrlichkeit, o Gott, zu schauen. Du hast die Verheißung gegeben, ich werde mit euch sein, bis an das Ende der Welt, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Dein Wort sagt es, lass es so geschehen, wir glauben es. Amen. Amen. Gott segne euch. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ihr habt gemerkt, dass ich im Buch dem Text gefolgt bin, um beides zu haben im Gehör, das, was gesagt wurde, und dann vor mir das, was geschrieben stand. Es ist einfach gewaltig, Brüder und Schwestern, dass Gott sich so herabneigen kann und Menschen so in seinen Dienst unter die direkte Leitung des Geistes nehmen kann und dass wir so tatsächlich in die Tage der Bibel zurückversetzt werden. Stellt euch vor, wir hätten wirklich nur die Erinnerung an das, was Gott vor Zeiten getan hat. Das haben alle Prediger, das können alle überall verkündigen, was Gott in den Tagen Moses und in verschiedenen Zeitabschnitten getan hat. Aber uns kommt es wirklich darauf an, das Wort der Stunde, die Verheißungen für diese Zeit zu finden und dann in der Erfüllung zu beobachten. Bruder Brenim ist dann ja auf den Text nicht näher eingegangen, aber den gesamten Text, den er aus 2. Petrus, dem ersten Kapitel von Vers 16 gelesen hat, der steht uns doch wirklich vor Augen. Ein Text, den wir immer wieder neu lesen können. Denn es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und dann die Erklärung, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigt haben. Ich habe vor kurzem in ein Buch hineingeschaut, da wird behauptet, der Herr sei 1963 gekommen. Man weiß das Datum, war der 28. Februar. Und die Bibel sagt, Tag und Stunde weiß niemand. Und dann sagt die Bibel, wenn der Herr kommt, dass wir aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit verwandelt werden, hinaufgenommen werden, um bei dem Herrn zu sein. Brüder und Schwestern, wenn wir, und da werden wir uns nicht vertiefen, aber wenn wir darüber nachdenken, wie viele Fabeln in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi in Umlauf sind, dann müssen wir einfach von Herzen danken, dass wir Gottes heiliges Wort mit vollem Respekt aufnehmen, von Herzen glauben und es wirklich so glauben und in der Erfüllung sehen werden, wie es uns beschrieben wird, ob es die Wiederkunft des Herrn betrifft oder all die anderen Themen. Einfach das Wort respektieren. Aber hier hat Petrus noch etwas mehr sagen können. In Vers 17, denn von Gott, dem Vater, hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und das ist nicht alles. Dann schreibt Petrus, diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Brüder und Schwestern, Petrus, Johannes, Jakobus waren Augenzeugen, waren Ohrenzeugen dessen, was dort geschah. Und deshalb diese Gewissheit, dieses absolut nicht nur weiter und wiedergeben, was Augenzeugen gesehen und Ohrenzeugen gehört haben, sondern selber Augenzeuge, Ohrenzeuge zu sein, um nicht zu wiederholen, was andere gesagt haben und bezeugten, sondern dass man sagen kann, auch wir haben diesen Ruf gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Wahre Knechte Gottes sind dabei, wenn Übernatürliches auf Erden geschieht. Und wir haben es immer wieder neu betont. Zacharias war dabei, als Engel Gabriel kam und ihm die Verheißung gab, dass Johannes geboren werden würde. Er konnte sagen, er stand rechts neben dem Brandopferaltar. Er konnte wiederholen alle Worte, die ihm gesagt worden sind. Wahre Männer Gottes, Knechte Gottes, Volk Gottes, alle, die in Verbindung stehen mit dem göttlichen Heilsgeschehen hier auf Erden, werden Zeugen dessen, was Gott verheißen hat. Und ich kann es euch sagen, wir werden diese Erde nicht verlassen. Wir werden Augen und Ohren Zeugen dessen werden, was Gott uns in seinem Worte verheißen hat. Gott wacht immer über seinem Wort, auch wenn es lange dauert, aber er verspätet sich nicht. Und dass wir die Gnade haben, wirklich die Gnade haben, zu erfahren, was Gott in unserer Zeit getan hat, wie er sich in der Wolken- und Feuersäule herabgeneigt, wie er gesprochen, wie er den Auftrag erteilt hat, ganz genau deutlich gesagt, was mit dem Dienst verbunden sein würde, um die Aufmerksamkeit des Volkes auf die Botschaft zu lenken, die der Mann Gottes bringen würde, nicht auf den Menschen. Und auch das muss einmal deutlich gesagt werden, wer es im Alten Testament nachliest, wird einfach feststellen können, es ging nicht um den Boten, es ging immer um die Botschaft. Und da, wo ein Bote verherrlicht wird, in den Mittelpunkt gestellt wird, wo sich alles um ihn dreht, ja, da werden die Menschen nicht mehr aus dem Kreis herauskommen, sondern da, wo Gott unsere Aufmerksamkeit auf das Wort, auf die göttliche Botschaft und wie wir es heute Abend gehört haben, auf die Verheißungen lenken kann. Gott ist sein eigener Ausleger. Selbst mit Matthäus 25. Wer will da auslegen? Und vor Matthäus 25 steht Matthäus 24. Von der Austeilung der Speise, die Gott uns gegeben hat, ehe der Bräutigam kommt. Wisst ihr, dass die Kapiteleinteilung erst im 16. Jahrhundert erfolgt ist und die Verseinteilung erst im Jahre 1543 vorgenommen wurde? Die Bibel war durchgeschrieben, einfach in Rollen durchgeschrieben, ohne Verseinteilung, ohne Kapiteleinteilung, durchgeschrieben und noch einmal durchgeschrieben. Erst als die Bibel dann in die anderen Sprachen übersetzt wurde, dann sind die Kapitel gekommen und die Verseinteilung. Das ist übrigens sehr wichtig, wenn man die ersten Mose-Kapitel liest, würde man meinetwegen Kapitel 3 und 4 ohne Verseinteilung, ohne Kapiteleinteilung in einem Atemzug durchlesen können, dann würden wir gar keine Mühe haben, zu wissen, was im Garten Eden geschah und wie es weiterging. Aber der Geist Gottes hat das alles so geführt, dass wir in die Schrift hinein, wirklich hineingeführt werden. Und deshalb, ob Kapiteleinteilung, Verseinteilung, der Heilige Geist führt in alle Wahrheit hinein. Und wir sehen die Zusammenhänge. Und dann in Vers 19, und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Das prophetische Wort haben alle in der Bibel zu Hause, in Kirchen und Freikirchen. Aber wem ist es geoffenbart? Wer ist dafür bestimmt, um die Orientierung durch das Wort zu bekommen? Werden wir ganz deutlich. Stellt euch vor, Bruder Branham wäre nicht gesagt worden, lagre die Speise ein. Das war der Befehl, der ihm gegeben worden war, weil er den göttlichen Auftrag hatte. Ich habe es im Rundbrief geschrieben. Nicht ein einziges Mal hat er gesagt, dass er die Speise austeilen würde. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn der Dienst Bruder Branhams mit dem 24. Dezember 1965 zu Ende gegangen wäre, dann säßen wir heute nicht hier und dann wäre die ganze Welt noch im Argen und niemand hätte von dem erfahren, was Gott tatsächlich für unsere Zeit bestimmt hat. Aber Gott hat immer dafür Sorge getragen, dass der Dienst in der Gemeinde fortgesetzt werden konnte. Und das sehen wir auch in unserer Zeit. All die Brüder, die auf der ganzen Erde mit der Verkündigung der göttlichen Botschaft unterwegs sind, haben Anteil an dem, was Gott vorhatte, als er sein Wort erfüllte und Bruder Brenhem in besonderer Weise berufen und gesandt hat, nämlich, dass eine Gemeinde herausgerufen wird, abgesondert wird, zubereitet wird. Und wie wir es auch gesagt haben, heute geht es nicht mehr um den Streit, um die verschiedenen Themen. Heute geht es darum, dass wir zubereitet werden. Und darüber werden wir, so Gott will, dann morgen Vormittag noch sprechen. Denn ich habe vor, auch eine ganz kurze Predigt, die ich in Zürich am letzten Sonntag übersetzt habe, morgen Vormittag auch in aller Kürze zu übersetzen, um uns vor Augen zu führen, wie vollkommen die Erlösung ist, wie vollkommen der Plan Gottes ist, wie vollkommen von Gott alles geordnet ist und dass wir uns in diese göttliche Ordnung im Glauben und im Gehorsam einfügen lassen dürfen. Also fassen wir zusammen. Gott ist sein eigener Ausleger. Und wie oft haben wir es auch schon gesagt, und Dr. Laken hat es ja wohl mit Bedacht gesagt, als er sagte, dass sich 109 Weissagungen bei dem ersten Kommen Christi erfüllt haben. Und trotzdem haben es die Schriftgelehrten nicht gesehen, haben andere belehrt, haben andere gelehrt und selber nicht erkannt, dass sich damals die biblische Prophetie in einer solchen Mannigfaltigkeit bestätigt und zur Erfüllung gekommen ist. Auch das hat Bruder Brenhem in aller Kürze erwähnt, aus Lukas, dem 19. Kapitel, wo der Herr wirklich auf den Ölberg gegangen ist und geweint hat. Einfach geweint hat und beanstandet, besonders in Vers 44, Lukas 19, Vers 44, sie werden dich und deine Kinder in dir dem Erdboden gleich machen. Stellt euch vor, der Erlöser, die Liebe Gottes geoffenbart, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und hier muss er, der die Liebe Gottes in Person ist, der Gott in Person ist, der muss hier ein Urteil sprechen und sagen, sie werden dich und deine Kinder in dir dem Erdboden gleich machen und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner gnädigen Heimsuchung nicht erkannt hast. Brüder und Schwestern, wie wird es der zurückgebliebenen Gemeinde ergehen? Wie wird es denen ergehen, die durch die große Trübsal werden gehen müssen? Und warum werden sie gehen müssen? Weil sie die Zeit der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht erkannt haben, von der Schrift her nicht erkannt haben. Und das ist die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Ich habe es immer wieder festgestellt, dass Gottes Wort jetzt allen geoffenbart wird. die es hören. Da braucht nicht einer den anderen zu belehren, sondern während wir Gottes Wort hören und es im Glauben aufnehmen, wird es uns geoffenbart. Und der Geist Gottes führt uns in die tiefsten Geheimnisse hinein. Aber höret noch einmal, unser Herr, der gekommen ist, um für die Seinen zu sterben, sein Leben zu lassen. Aber hier war die Einführung. Hier musste das alles geschehen, was auch vorausgesagt wurde. Sein Dienst musste sein. Und alle haben sich daran gestoßen. Und die Schriftgelehrten haben dafür gesorgt, dass das Volk zurückgehalten wurde. Sie haben unseren Herrn mit allen unmöglichen Titeln bedacht. Und dann spricht der Herr zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner gnädigen Heimsuchung nicht erkannt hast. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich frage mich in allem Ernst, was wird nach der großen Trübsal noch übrig sein? Was wird übrig sein, wenn 2. Petrus 3, Vers 10 in Erfüllung geht und all die anderen Schriftstellen, dass der Tag des Herrn brennen wird wie ein Ofen und alle Ungläubigen, bis Malachi sagte, werden wie Stroh sein. Was wird übrig bleiben? Wozu sind Menschen gläubig geworden? Um an dem, was Gott verheißen hat, vorbeizugehen? Oder sind sie gläubig geworden, um an dem, was Gott verheißen hat, Anteil zu haben, mit Gott verbunden, auf diesem Wege des Glaubens zu gehen, wo wir alle Verheißungen in ihrer Erfüllung erkennen und sehen dürfen. Das ist die Gnade der Auserwählung, für die wir nichts getan haben, die Gott uns einfach geschenkt hat. Und lasst uns noch das Wort aus dem Hebräerbrief lesen, aus dem 6. Kapitel, um uns zu zeigen, dass die Zeit gekommen ist, vorwärts zu gehen, nicht noch einmal mit den Anfangsgründen zu beginnen, sondern einfach vorwärts zu gehen zur vollen Reife in Jesus Christus, unserem Herrn. Nur jetzt noch als Abschluss Hebräer 6. Kapitel, Vers 1. Darum wollen wir von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen und uns zur vollkommenen Reife erheben, wollen nicht noch einmal den Grund legen mit Buße, die sich von toten Werken abkehrt und mit dem Glauben an Gott und so weiter und so weiter. Also von den Anfangsgründen, von den Kinderschuhen, von der Milch, einmal vorwärts gehen, feste Speise zu uns nehmen und vorwärts gehen, bis wir zur vollen Reife kommen. Ihr wisst ja, der Weizen kann nur eingeerntet werden, wenn er reif ist. Wenn er reif ist. Und die Gemeinde muss tatsächlich in diesen geistigen Reifestand hineingebracht werden. Im völligen Glaubensgehorsam, wie Gottes Wort es sagt und von uns fordert. Darum wollen wir von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen und uns zur vollen Reife erheben. Wenn wir sagen, dass die Wiederkunft Jesu Christi wirklich ganz nahe ist. Das kann nicht anders sein. Die Zeichen der Zeit sprechen eine überdeutliche Sprache. Deshalb sind wir Gott dankbar, wie schon vorhin erwähnt, unser Herr sagte, gerade nach Matthäus 24, dass womöglich auch die Auserwählten verführt würden. Und dann spricht er, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Amen. Grundsätzlich alles, was kommen würde, von dem großen Abfall, von den falschen Christen, falschen Propheten, grundsätzlich von allen Bereichen, ist alles niedergeschrieben worden, ist alles gesagt worden. Wir haben tatsächlich eine Orientierung im Worte Gottes durch das prophetische Wort und noch mehr. Wir haben die Einführung durch den Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, seid ihr dafür dankbar, dass Gott uns wirklich die Gnade geschenkt hat, wie man in Amerikanisch sagt, up to date zu sein, auf dem neuesten Stand im Reiche Gottes zu sein. Und dabei erheben wir uns über keinen einzigen Menschen. Wir wollen uns aber auch von keinem aufhalten lassen. Wir wollen nicht zurückschauen, wie Lots Weib es getan hat und dann zur Salzsäule wurde, sondern den göttlichen Ruf hören. Wir kommen dann noch zurück auf Jesaja 57, wie es uns ja im Einleitungswort vorgelesen wurde. Jesaja 57. Zwei Verse wurden gelesen, im 3., im 16. Vers, Jesaja 57, lesen wir es noch einmal von Vers 14 bis 16. Und er wird gebieten, nicht ein Mensch. Der Mensch kann die Botschaft bringen, aber er, der Herr, wird gebieten. Schafft Bahn, bereitet einen Weg. Der Weg des Herrn muss bereitet werden. Räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Das ist durch die Botschaft geschehen. Alles ist aufgeräumt worden. Was das Thema der Gottheit betrifft, Taufe, Abendmahl, all die biblischen Themen, alles ist aufgeräumt worden und die biblische Verkündigung ist neu auf den Leuchter gestellt worden. Dann geht's weiter. So hat der Hohe und Erhabene gesprochen. Nicht Jesaja, sondern Gott, der Herr, hat gesprochen, der da ewiglich thront und dessen Name der Heilige ist. Gott hat gesprochen, Gott hat geboten, Gott hat geredet. Er, der Hohe und der Heilige. Und dann in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei denen, die Zerschlagenen und Gebeugten Geistes sind. Kein Hochmut, keine Spur davon, einfach demütig in der Gegenwart Gottes, gebeugt vor seinem Angesicht, einfach nur dankbar und dann, um neu zu beleben, den Geist der Gebeugten und zu erquicken, das Herz der Zerschlagenen. Seid einmal ehrlich, Brüder und Schwestern, da mögen in allen Familien, in Verwandtschaft, Bekanntschaft, überall sind Nöte. Wohin man schaut, sind Nöte. Und die meisten Gläubigen tragen einen Schmerz über das, was alles noch zu hören und zu sehen ist. Und hier spricht der Herr, um neu zu beleben, auch heute, um neu zu beleben, den Geist der Gebeugten und zu erquicken, das Herz der Zerschlagenen. Und dann noch einmal an uns gerichtet, denn nicht ewiglich will ich hadern und nicht immer da zürnen, es müsste sonst ja jeder Geist vor mir verschmachten. Und die Lebensgeister, die ich selbst geschaffen habe. Brüder und Schwestern, wir haben in diesem Wort Zuspruch, wir haben Trost, wir haben Belehrung, wir haben grundsätzlich alles, was Gott uns nur schenken konnte. Und das Schöne ist, dass wir die Einführung in seinen Heilsplan bekommen haben und nicht von außen allein Dinge betrachten, sondern auch den geistlichen Bereich sehen dürfen und miterleben dürfen, wie der Herr zu seinem Volk geredet und wie er seinen Weg mit uns in dieser Zeit hat. Und wir wünschen allen auf der ganzen Erde, wirklich allen, die zur Brautgemeinde gehören, dass sie den Ruf des Bräutigams hören, vernehmen, darauf eingehen, so wie es geschrieben steht, und sich zubereiten lassen auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, Amen, unseres Herrn. Denkt an die Predigt, die wir gehört haben. Gott ist sein eigener Ausleger. Zuerst macht er und gibt Verheißungen und dann erfüllt er, was er verheißen hat. Und wir sind Kinder der Verheißung, glauben das Wort der Verheißung und werden grundsätzlich alles erfüllt sehen, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Denn so steht es geschrieben im 2. Korinther, im 1. Kapitel, Vers 20 und 21, alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen, durch uns zu seiner Verherrlichung. Gott erfüllt sein Wort. Er bestätigt es und tut, was er verheißen hat. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Dank dargebracht aus all unseren Herzen, Amen, und aus all unserem Munde. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet, und ich möchte heute fragen, wenn wir besondere Anliegen haben, dass wir jetzt die Häupter neigen, im stillen Gebet vor Gott verharren, aber im Glauben zu Gott aufschauen und glauben, dass er die Gebeugten aufrichtet, dass er die Traurigen tröstet, dass er nicht ewig zürnt und nachträgt, sondern dass wir wirklich durch das Opfer, das am Kreuz auf Golgatha geschah, frei ausgehen können, völlig erlöst, völlig befreit, geheilt in den Wunden Jesu Christi, unseres Herrn. Und jetzt ein Wort an alle, die selbst oder in den Familien, im Bekanntenkreis, was immer auf deinem Herzen sein mag, nimm es an. Nimm es aus der Hand des Herrn, Amen, dass Gott in diesem Jahr von der ersten Versammlung bis zur letzten segnen wird, dass er sein Wort bestätigen wird, Gebete erhören wird, alles wenden wird, glaube es von ganzem Herzen. Amen. Und Gott wird es aus Gnaden tun, während alle ihre Häupter neigen, im stillen Gebet verharren, ihre Augen schließen, aber die Herzen vor Gott öffnen und auch mit Gott reden, während wir so in der Gegenwart Gottes bleiben, mögen alle, die ein besonderes Anliegen haben, ihre Hände erheben, dass wir dann diese Anliegen wirklich vor den Thron Gottes bringen. Überall, überall gehen Hände in die Höhe. Überall, überall. Herr, allmächtiger Gott, durch Golgatha ist uns der Zugang zum Gnadenthron eröffnet worden. Du bist, o Herr, als hoher Priester mit deinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen und hast die ewig gültige Erlösung vollbracht. Als Lamm Gottes bist du gestorben. Als hoher Priester bist du mit deinem Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und so bist du Mittler des neuen Bundes geworden. Geliebter Herr, wir sind dein Bundesvolk, deine bluterkaufte Schar, deine Brautgemeinde, die aus allen Völkern, Sprachen und Nationen jetzt herausgerufen wird. Du siehst die Nöte, in denen Einzelne und auch Familien, Verwandtschaft, Bekanntschaft, wo immer es sein mag, sich befinden, o Herr. Und nun bitten wir dich aufgrund deines Opfers. Amen. Greife du ein. Vom ersten Tage, von der ersten Versammlung. Du hast Glauben in uns geweckt. Glauben zu dir hin, zu den Verheißungen, zu deinem Worte und hast uns den freien Zugang gewährt. Und so bitte ich dich jetzt, geliebter Herr, schenke all meinen Brüdern und all meinen Schwestern, schenke mir den Glauben, dass du geantwortet hast, dass du Abhilfe geschaffen hast, dass du gerettet hast, dass du befreit hast, dass du geheilt hast, dass du dein Wort aus Gnaden bestätigt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank und gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir, dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist und dein Volk auf der ganzen Erde segnest, ja überall gegenwärtig bist, wo dein Volk in deinem Namen versammelt ist. Segne mit uns alle Brüder und alle Schwestern auf allen Kontinenten, in allen Ländern, Völkern und Sprachen. Und möge dieser Tag Frucht bringen für die Ewigkeit, der Tag sein, den du für uns gemacht hast. Ich danke dir, geliebter Herr, dass du unser Verständnis für die Schrift, besonders für das prophetische Wort, geöffnet hast und dass wir die biblische Prophetie einordnen dürfen im prophetischen Wort und auch in der Erfüllung, die jetzt vor sich geht. Wir bitten dich, segne dein Volk Israel. Sei gnädig. Übernimm du die Sache, wie wir es gelesen haben. Und bezeuge du dich, o Herr. Nimm dich deiner Gemeinde an und besonders deiner Brautgemeinde und sei du mit uns und mit all unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Erde. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Singen wir jetzt noch Glaube nur, Glaube nur. Nehmt es im Glauben an und auf. Trost, dies ist der Tag. Wenn wir alle dankbar dafür sind, dass wir den Tag der gnädigen Heimsuchung erkannt haben, dann sagt getrost Amen.
Amen.
Amen. Amen. Nur Gnade und nochmals Gnade. Heute möchte ich unseren Bruder Indoni bitten, dass er mal nach vorne kommt und noch mit uns betet. Wir haben ja unsere Brüder hier und sind immer dankbar, dass sie auch kommen und einfach ein Gebet.
Bien-aimé Père Céleste,
geliebter Vater im Himmel,
nous te sommes infiniment reconnaissants.
Wir sind dir sehr dankbar.
Pour cette parole, tu nous as fait encore entendre en ce jour.
Die für das Wort, das wir in dieser Stunde, an diesem Tag gehört haben.
Tu nous as encore parlé.
Du hast noch einmal gesprochen.
Nous, enfants de la promesse.
Und uns an die Verheißungen.
Nous fortifiant.
Und wir nehmen daran
nous montrant teil, réellement.
Und wir erkennen es
réell. Que toi-même tu accomplis ce que tu dis.
Dass du erfüllst, was du gesagt hast.
Seigneur, nous avons confiance à toi.
Und wir haben Vertrauen zu dir.
Nous croyons que quand il y a une annonce,
wir wissen, was du bekannt gibst,
certainement il aura l'accomplissement.
Das wirst du gewiss erfüllen.
Merci pour cette parole, Père.
Wir danken dir, Vater, für dieses
Wort. Nous nous remettons seulement entre tes mains.
Und wir legen alles in deine Hände.
Toi, le souverain berger.
du bist der Oberhirte.
Que tu puisses encore conduire nos pas.
Und du wirst uns leiten.
Jusqu'au jour où tu accompliras toutes choses.
Du wirst uns täglich leiten bis ans Ende.
Que ta paix, ô Dieu bien-aimé,
wir bitten dich, ô Geliebter,
repose dans nos cœurs.
Bitte gib uns Ruhe in unserer Seele.
Merci pour tous tes bienfaits.
Danke dir für alles, o Herr.
Merci pour cette année qui vient de passer.
Danke dir für das vergangene Jahr.
Merci aussi pour cette année qui vient de débuter.
Und danken dir für das Jahr, das angebrochen ist.
Que la gloire, l'adoration te revienne.
Möge die Herrlichkeit offenbar werden.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Wir bitten es im Namen
nous avons ainsi prié.
Wir haben gebetet.
Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Halleluja sei gepriesen.
Halleluja sei
Amen. Und jetzt reicht jedem die Hand und wünsche noch Gottes Segen für das angefangene Jahr und der Herr sei mit uns allen. Amen.